Detektor FM. Zurück zum Thema.
Am vergangenen Sonntag haben die Franzosen Emmanuel Macron zu ihrem neuen Präsidenten gewählt und damit ist auch ein langer und harter Wahlkampf zu Ende gegangen. Neben den traditionellen Medien haben dabei auch die sozialen Netzwerke eine Rolle in den Kampagnen der 11 Kandidaten gespielt. Aber welche Rolle? Wie wichtig sind YouTube, Facebook und Twitter in der politischen Kommunikation gewesen? Gibt es Eigenheiten, die Franzosen im Umgang mit sozialen Netzwerken von uns Deutschen unterscheiden? Können wir aus dem französischen Wahlkampf etwas für den deutschen Wahlkampf lernen? Fragen, auf die Detektor FM-Reporterin Clara Fröhlich in Frankreich versucht hat, Antworten zu finden.
Soziale Netzwerke spielen nicht erst seit diesem Wahlkampf eine Rolle in Frankreich. 2012 kündete Sarkozy seine Kandidatur über Facebook an, obwohl er, ehrlich gesagt, damals nicht sehr viel mit diesem Netzwerk am Hut hatte. Und Ségolène Royal, die Kandidatin des Parti Socialiste, schuf sich bereits 2007 ein Netzwerk aus Blogs, über die sie mit Nutzern und die Nutzer unter sich Themen und Wünsche für ihre Kampagne auslotete. Eine sehr innovative Kampagne, die das erste große Netzwerk politischer Kommunikation online schuf, ihr aber keinen Sieg bescherte. Was machen die sozialen Netzwerke heute, 5 Jahre später, mit den Menschen hier in Frankreich? Und wie nutzen die Kandidaten sie? Was ist ein typisch französisches Internetverhalten bei politischen Themen? Gibt es sowas überhaupt? Und wenn ja, gibt es Unterschiede zu uns Deutschen? Alles Fragen, die mich am Anfang meiner Recherche zu dieser Folge beschäftigt haben. Und natürlich alles Fragen, für die man am besten mit jemandem spricht, der sich von Haus aus, und das schon seit über 10 Jahren, mit Online-Kampagnen und politischer Kommunikation im Internet beschäftigt.
Okay, can you hear me now?
Yeah, I can hear you.
Okay, that's fine, great.
So I'm Karolina Kocmihauska and I'm associate professor at Audencia Business School, where I'm working at the Department of Communication and Culture. And I'm also associated researcher at CEVIPO, Sciences Po Paris, where I'm working together with my colleagues from the center on French elections, on political communication. And we do quite a lot of research together. We are working on French elections since 2007, when we started to work on some kind of the double side, so the what is the supply by the political actors, so how political actors are communicating, how candidates are communicating, especially how they use social media and how they use internet, online communication. And we also look on people in France, how French society is responding to that, so do they engage in politics online? Do they get political information from online sources? Do they use social media to get engaged in politics?
Karolina Kosmischalska beobachtet mit ihren Forscherkollegen, dass sich die Zahl der Internetnutzer, die Informationen über Politik, über soziale Netzwerke empfangen oder selber aussenden, in Frankreich seit 2007 wächst. Während zur letzten Präsidentschaftswahl im Jahr 2012 14% der befragten Internetnutzer politische Informationen über soziale Netzwerke erhalten, sind es in diesem Jahr schon 19%. Die Zahl der Internetnutzer, die selbst politisch aktiv in sozialen Netzwerken sind, steigt ebenfalls von 6% auf 9%. Dabei spricht die Forscherin bei diesen Zahlen vornehmlich von dem sozialen Netzwerk Facebook, weil es das meistgenutzte Netzwerk ist. Verglichen zu den USA sind die Zahlen in Frankreich und im Rest von Europa laut Kosmischalska immer noch gering. Hier ihr Vergleich.
If you look on Trump in this campaign, he had on Facebook, for example, he had 22 million people right now on Facebook. If you take the most popular Facebook account here now in France, it's Marine Le Pen, and she has 1,200,000 or 300 people who are following her. So if Trump attracts in the US 8% of the population, she attracts only 2% of the internet population in France.
Trotz dieses Unterschiedes beobachtet Kosmischalska aber ähnlich wie in den USA in Frankreich einen Trend zu den sogenannten Filterbubbles hin, die uns immer wieder nur mit Inhalten in Berührung bringen, die unsere eigene Meinung bestätigen. Kosmischalska und ihre Kollegen unterscheiden in 3 User-Profile. Der Internetnutzer, der ein simples Klickverhalten an den Tag legt, nämlich immer nur liked. Michalska bezeichnet das als Clicktivism. Dann gibt es Menschen, die viel liken, aber auch kommentieren und dem Profil von Politikern folgen und sozusagen Ambassadoren für dieses Profil sind. Also engagierte Pro-Follower. Und dann gibt es die Gruppe der sogenannten Debater, Diskutierer, die keinem Profil folgen, nichts liken oder teilen, sondern stattdessen einfach auf die Profile der Politiker schauen, um dort ihre Meinung zu äußern. Es sind also Menschen, die diesen Politiker nicht unterstützen, aber irgendwie trotzdem mitreden wollen.
In 2012, you could find around 20 to 25% of those being active on profiles of political actors. Now what we find is that this number is really lowering, and there is much less people who are only those debaters. And it's the most debaters there are on the profile of François Fillon. If you look on Marine Le Pen, we thought that she will have a lot of them because in 2012 she had around 30% of those people, and now she has less than Fillon. She has 11% of those debaters. So I would say that there is more and more similar phenomena as in the U.S., where you have people coming to mostly confirm what they already know.
Und was daran widersprüchlich ist, ist, dass Kosmischalska selbst betont, dass die Franzosen einen sehr ausgeprägten Sinn für ihre Republik und für ihre Demokratie haben. Das sieht man zum Beispiel an dem Wahlkampfverhalten der kleineren Kandidaten.
We have to remember that in French context, those minor candidates are there not because they very strongly believe that they will win the campaign and they will win the popular vote. But they want to be there exactly in order to animate the debate. They believe, and I think this is great for the democracy, because they believe that it is important that their voices are also heard. And this is something that is very strongly seen here in France, when you, this Republican spirit.
Kosmischalska geht wie viele Wissenschaftler zu diesem Thema von zwei Thesen aus. Der sogenannten Mobilization- und Normalization-These. Mobilization heißt, soziale Netzwerke können kleine, unwahrscheinlichere Kandidaten ans Licht bringen, ihnen mehr Aufmerksamkeit verschaffen und somit zu stärkeren Profilen verhelfen, Pluralität schaffen und Kandidaten eine echte Chance verschaffen, die eigentlich im Vergleich zu den großen Kandidaten keine haben. Die Normalization-These sagt hingegen aus, die Kandidaten, die in den Massenmedien mehr Aufmerksamkeit bekommen, die von vornherein bekannter und beliebter und vor allem finanzkräftiger sind, die haben auch in den sozialen Netzwerken mehr Erfolg und werden weitreichender gepostet. Weshalb sich das Macht- oder Pluralitätenverhältnis nicht verschiebt oder gar aufhebt, sondern eher verstärkt.
If we look on the communities and if you look on the how many followers each candidate is having, minor candidates, they are not overpassing the major candidate. You still have those who are the best off, who are having the most important offline and online campaign being the most visible on the social media.
Non, non, mais il n'arrive pas encore.
Allez, vas-y.
Ah,
plus fort.
Là, là, que c'est beau.
Le candidat de la France Insoumise ne va pas tarder à arriver. Allez-y, tweeter avec ce hashtag cet après-midi et tout au long de cette soirée.
18. April. Letzte Live-Konferenz auf Facebook und YouTube von dem linkspopulistischen Kandidaten Jean-Luc Mélenchon vor der ersten Wahlrunde.
Dijon. Dijon. Dijon.
Jean-Luc Mélenchon ist ein eloquenter Redner. Er argumentiert scharf und er will revolutionieren. In den letzten Tagen vor der ersten Abstimmungsrunde am 23. April kam Mélenchons Kandidatur noch einmal richtig in Schwung. Auch dank sozialer Netzwerke. In dem Facebook-Livestream sieht man zwei Moderatoren in einer großen Halle Mélenchon-Anhänger für die Ankunft ihres Kandidaten aufwärmen. Im Laufe der Konferenz steigen die Views auf über 11.000. Unter dem Video reihen sich die Kommentare im Sekundentakt.
Merci à vous tous pour cet accueil si chaleureux.
6 kleinere Bildschirme werden eingeblendet, auf denen man ebenfalls gut gefüllte Hallen sieht. Grenoble, Nantes, Montpellier, Le Port-Réunion, Nancy und Clermont-Ferrand. Hier tritt Mélenchon auch auf. Und zwar zur gleichen Zeit, als Hologramm. Oder besser gesagt, als optische Täuschung. Mélenchon wird nämlich gefilmt, dieses Video dann auf dem Boden des jeweiligen Ortes projiziert und in einer Glas- oder Plexiglasplatte reflektiert. Wichtig ist, es ist das erste Mal, dass ein Kandidat eine solche Simultanübertragung in mehrere Städte gleichzeitig macht. Dieser Aufwand von Mélenchon und seinem Wahlkampfteam wird belohnt. Über 357.000 Abonnenten hat Mélenchons YouTube-Kanal, während ich diese Folge einspreche. Zum Vergleich, Barack Obama hat über 547.000, Marine Le Pen etwas mehr als 23.000 und Emmanuel Macron um die 17.500. Es steht also außer Frage, dass Mélenchon bei YouTube außergewöhnlich gute Resultate erzielt. Mal davon abgesehen, dass diese Zahlen nicht repräsentativ für Frankreichs Wähler sind. Und man am ersten Wahlsonntag gesehen hat, dass ein gut laufender YouTube-Kanal kein Garant für eine erfolgreiche Wahl ist. Es gibt aber noch einen Aspekt, der diesen Erfolg in ein anderes Licht taucht.
28 Millionen Franzosen gehen monatlich auf YouTube. Es wird zu einer immer wichtigeren Informationsquelle. Welche Videos schlägt YouTube eigentlich bei den einzelnen Kandidaten am meisten vor?
Ich sitze mit Soline Le Dessert in einem Open Workspace in Paris. Es ist kurz nach 17 Uhr abends und etwas Sonnenlicht scheint in den kahl möblierten Raum. Mein Aufnahmegerät steht neben Solines Laptop, auf dem sie mir ihr Projekt Algo Transparency zeigt. Es ist eine Webseite, auf der man sehen kann, welche Videos von den Präsidentschaftskandidaten man prozentual mehr von YouTube vorgeschlagen bekommt, je nachdem, welchen Kandidat man sich vorher angeschaut hat. Die Idee kommt vom Datenanalyst Guillaume Chalot, der bereits Algorithmen von YouTube im Trump-Clinton-Wahlkampf analysiert hat. Dabei hatte er herausgefunden, dass YouTube Pro-Trump-Videos systematischer vorschlägt, wenn man als Suchstichwort Trump eingibt, als es bei Pro-Clinton-Videos der Fall war, wenn man das Suchstichwort Clinton eingibt. Das Ganze gelingt mit Hilfe eines programmierten Roboters.
Ce robot, c'est juste un programme informatique qui va se comporter sur YouTube comme un utilisateur.
Dieser Roboter ist ein Programm, das sich auf YouTube so verhält wie ein neuer Nutzer, also ohne persönliches Profil und Verlauf. Das Programm stellt eine Suchanfrage. Es sucht beispielsweise ein Stichwort wie Klavier. Dann sammelt es alle Videos, die ihm dazu vorgeschlagen werden, und nimmt die ersten drei Resultate auf. Es ist also so, als ob sich das Programm wie ein Nutzer ein Video nach dem anderen anschaut. Es öffnet ganz viele Videos nacheinander. Und am Ende haben wir 1600 Videos, die der YouTube-Algorithmus für die Stichwortsuche Klavier zu einem bestimmten Zeitpunkt am meisten vorgeschlagen hat. Und dann kann man sagen, aha, dieses Video wurde 20 Mal vorgeschlagen und somit am meisten von den 1600 Videos. Das erlaubt uns, eine Art Ranking aufzustellen, welche Videos von YouTube am meisten vorgeschlagen wurden.
Du coup après on peut faire un classement des vidéos les plus recommandées par YouTube sur un sujet à une date donnée.
Das Verrückte ist, dass die sechsköpfige Gruppe von Algo Transparency sehen konnte, dass drei Politiker systematisch mehr von YouTube vorgeschlagen wurden, egal welchen Kandidaten man sich vorher bei YouTube angeschaut hat. Und das sind Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen und François Asselineau. Letzterer ist weniger bekannt und kein wirklich populärer Kandidat. Asselineau gehört zum rechten, fast schon extrem rechten Lager, unterstützt den Frexit und will, dass Frankreich aus der NATO austritt. Aber warum genau diese drei Kandidaten?
Une réponse basique, c'est de se dire, parce qu'ils sont plus actifs sur YouTube ou parce qu'ils sont plus populaires.
Man könnte einfach annehmen, dass sie erfolgreicher sind, weil sie aktiver auf YouTube sind. Aber so einfach ist es nicht. Vielleicht sind sie auch sehr beliebt und viel gesehen, weil sie von YouTube suggeriert wurden. Sind sie also wirklich beliebt? Oder profitieren sie nur von den Auswirkungen der Algorithmen? Oder sind es von Usern kreierte Roboter, die einen Einfluss darauf haben wollen, wie präsent ihr Kandidat ist?
Des robots qui sont créés par des utilisateurs qui veulent avoir une influence sur la visibilité de certains candidats.
YouTube hat auf Anfragen der Tageszeitung Le Monde verneint, dass ihr Algorithmus Kandidaten favorisiere. Doch mehr Informationen darüber, wie Videos nun genau vorgeschlagen werden, gibt das Unternehmen nicht heraus. Trotzdem sind es, und das betont auch Soline, zwei unterschiedliche Fragen, ob ein Kandidat, der auf Facebook und YouTube Erfolg hat, tatsächlich auch in der Mehrheit der Bevölkerung Unterstützung findet. Algo Transparency kann nicht sagen, ob nur weil bestimmte Inhalte mehr vorgeschlagen werden, sie auch tatsächlich wirklich angeschaut werden und eine Wirkung haben. Wichtig ist der Gruppe, dass ihre Ergebnisse bekannt werden und dass sich ihre Landsmänner darüber klar werden, dass es eine Verzerrung gibt und YouTube nicht gleichmäßig jeden Kandidaten ein bisschen vorschlägt. Dabei seien sie natürlich nicht auf der Suche nach dem perfekten Algorithmus, meint Soline. Aber YouTube sollte mehr Transparenz zeigen und kommunizieren, nach welchen Kriterien die Algorithmen Videos vorschlagen.
Es stellt sich die Frage nach dem Pluralismus. Ist es ein System, das gut durchmischt und dafür sorgt, dass sich alles ändert, oder werden gewisse Tendenzen reproduziert?
Der Wahlkampf in Frankreich ist vorbei und trotzdem können wir auch weiter viel davon lernen, wie zum Beispiel YouTube, Facebook und Twitter da zur politischen Kommunikation genutzt wurden. Und auch, wie die Franzosen gerade im Vergleich zu Deutschen generell soziale Netzwerke nutzen. Das war Thema des ersten Podcasts von Detektor FM-Reporterin Clara Fröhlich, nun regelmäßig auf Detektor FM zu hören. Die nächste Folge wird sich dann um belgische Startups drehen. Weitere Infos auf unserer Homepage.
Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk Ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.